Jetzt geht dann gerade die dritte Halbzeit los. Willst du auch noch die erste und die zweite Halbzeit und das live? Nur Bluesport zeigt dir alle Achtelfinalspiele von der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, alle Spiele von der Super League und der La Liga sowie viele weitere Top-Ligen. Hol dir jetzt das alles mit dem Bluesport Jahresabo zum Spezialpreis. Statt monatlich 34,90 kosten 6 Monate jetzt nur 19,90 pro Monat.
Nichts Neues in der Super League. Thun gewinnt, GC verliert und der FCZ kassiert mal wieder ein Gegentor in der Schlussphase. Doch dafür ist es eine Liga weiter unten umso spannender.
Schau es offen und ist doch spannend und ein gutes Aufstiegsrennen.
Das ist die 334. Ausgabe der dritten Halbzeit. Dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Heute mit mir, Tillmann Pauls, mit Thomas Schifferle, Dominik Würmer und Oliver Gut. Thomas, du warst am letzten Freitag beim Spitzenspiel der Challenge League zwischen Aarau und dem FC Vaduz. Aber bevor wir zum Spiel kommen, mir ist aufgetragen worden, ich soll dich doch fragen, wie es eigentlich vor dem Spiel war. Man geht ja, wenn man in Aarau aufs Brücklifeld geht, häufig nochmal was essen, Restaurant, Sportplatz, direkt in der Nähe vom Stadion. Wie war es bei dir?
Wir sind 2 Stunden vom Match gewesen, im Stadion, also in der Beiz. Und wir haben den Abpfiff knapp mitbekommen.
Hast du wieder was ganz Extravagantes bestellt, oder?
Sie haben ja relativ eine einfache Karte, irgendwie etwas mit Bullebrüschli und gehacktes Hörnchen. Und wir haben 2 Bullebrüschli bestellt und mit Salat und Pommes frites. Und ich habe gehacktes Hörnchen. Also das sind ja wirklich jetzt keine komplizierten Sachen. Es sind 5 Sachen auf dem Plan drauf gewesen, auf dem Speiskärtchen. Und es ist also doch 65 Minuten gegangen, bis mal die Bullebrüschli gekommen sind. Und bei mir ist es 70 Minuten gegangen und dann hat sich gehacktes Hörnchen hat sich dann einfach als Spaghetti Bolognese im
Bub. Aber immer in der Nähe zumindest.
Sie haben ganz leicht an Überforderung gelitten in der Küche und im Service auch und sie haben sich dann immerhin entschuldigt. Aber es ist noch mal noch die Besserungswürdig.
Es hat sich auf jeden Fall so weit rumgesprochen, dass mir aufgetragen worden ist, noch mal nachzufragen, was eigentlich los war.
Also es ist richtig Challenge League jetzt in dem Restaurant.
Ist es das Restaurant neben dem Stadion dort?
Ja, der Restaurant Sportplatz. Und dann hat mir der liebe Kollege, der Einheimischen ist, der dir den Auftrag gegeben hat, der David Wiederkehr, hat dann mal irgendwann gesagt, der ist dann auch noch am Tisch gesessen. Draussen werden die Hakenzöhnchen geschöpft, einfach gerade so.
Gut, immerhin hat es ja ein Restaurant in Aarau, also in Vaduz, wo ich das letzte Mal war, da gibt es einfach die Spunte im Stadion innen. Und sonst ist es ja im Middle of Nowhere, das Stadion, oder?
Das wäre auch was, wir haben gerade über Presseplätze geredet, aber mal so Stadion, Restaurants, Gaststätten könnte man eigentlich auch mal unter die Lupe nehmen. Und da ist Aarau ja eigentlich nicht so schlecht, es ist direkt am Stadion. Und
Spunten ist im Prinzip wirklich gemütlich, also es ist einfach so eine richtige, wie eine richtige Quartierbeiz, was es ja leider immer weniger gibt. Alles gut, aber eben der Koch hat eine leichte Überforderung gelitten.
Er ist einfach nervös geworden, als er gesehen hat, dass du
ja, möglicherweise, genau.
Das Spiel hat 2-0 geendet für den FC Aarau. Die Tore sind relativ früh gefallen. Die hast du dann aber schon noch erlebt.
Die haben wir gesehen. Das sind auch 2 gute Goals gewesen, muss ich sagen. Also das hat vor allem das erste hat richtig nach Fußball ausgesehen. Also wenn man den Angriff anschaut, muss ich sagen, von hinten raus mit Tempo. Richtig gut gewesen. Und das Zweite ist, vielleicht kann ich jetzt aus Vaduzer Sicht sagen, nicht so gut verteidigen, dann stehen der Ball, aber der Kopfball war sehr gut gewesen auch. Also das ist wirklich, die 2 Goal, die haben für vieles entschädigt.
Und das, was ich zumindest am Fernsehen gesehen habe, sah auch nach einem stimmungsvollen Spiel aus, also Spitzenspiel, wie es die Kulisse, die es verdient hat.
Ja, es sind 7'000 Zuschauer gewesen, also das ist schön und dann ist es voll und ich meine, man hat dann zwischen ihnen auch Zeit, mal das Stadion wieder anzuschauen. Es ist halt schon extrem handgerissen mit alles. Also es ist, ich frage mich dann, wie das soll gehen, wenn Aarau den Aufstieg schaffen in die Super League, wie viele Ausnahmebewilligungen das die da brauchen, dass sie für den Brücklifeld spielen.
Ja, wo unterscheiden sie sich denn da massiv von Winterthur?
Ja, Winterthur ist natürlich schon viel gepflegt. Das muss man dann, nein, Winterthur hat immer eine Gegentribüne, die deckt ist. Ja, immerhin. Aber eins muss ich noch anmerken, zum Brückli fahren am Pech, ist auf der Haupttribüne hockst halt hinter einem Pfosten. Und das ist ein Journalistenplatz, wenn du am Pech hockst hinter einem Pfosten. Das ist nicht ganz optimal. Die Kulinarik ist auf der Schützenwiese auch deutlich besser als im Brückli-Feld.
Ja, aber Olli, du hast ja gewisse Sympathien oder eine gewisse Nähe zum FC Aarau aus frühen, längst vergangenen Tagen,
absolut,
oder?
Absolut, ja. Ich glaube wirklich, mein allererster Match auf damals höchstem Niveau ist es jetzt im Moment nicht, wenn du auf Aarau gehst. Ist ein Göppspiel gegen GC, wo sie dann 1-2 verlieren. Und dann ein 3-0 gegen Lausanne im Frühling. Ich glaube, irgendwie das siebtletzte Match oder so. Und da ist dann die Euphorie in Aarau, aber ich glaube auch bis ins Fricktal über relativ gross gewesen, wo der kleine FCA oder der vermeintlich kleine, wenn man heute sieht, wer alles da gespielt hat, also wenn man nur an Roberto Di Matteo und die grosse Karriere, die er dann gemacht hat, denkt, ist natürlich auch wie bei Thun, sage ich, mehr Qualität vorhanden gewesen, als man vielleicht gemeint hat. Aber ja, klar, ein Plätzchen in meinem Herz wird der FCA immer haben. Und
du musst also den müsstest du in Ausstand treffen. Also nächstes Jahr.
Ein Plätzchen, nicht ein Platz. Aber das, mein Fandom war dann auch sehr wankelmütig in den jungen Jahren. Das hat dann auch wieder gewechselt zu Dortmund und weiss der Gucker was.
Dominik, Vaduz und Aarau stehen jetzt beide punktgleich an der Tabellenspitze. Vaduz noch ein bisschen die bessere Tordifferenz. Wenn man jetzt einfach mal, ohne drauf zu gucken, wie die genau gespielt haben, wie das abläuft, wenn man jetzt mal nach Sympathien geht oder auch nach Attraktivität der Super League im nächsten Jahr, bist du eher bei Vaduz für den direkten Aufstieg oder bei Aarau?
Also ja, natürlich Sympathie für ihren Trainer, für den Marc Schneider, den ich für einen guten Trainer halte, aber grundsätzlich...
Das ist der Trainer von Vaduz.
Genau, sorry. Wäre es natürlich viel cooler für die Liga, wenn es Aarau wäre, der aufsteigen würde. Im Ende wäre man dann ziemlich genau oder ziemlich nah einer Idealliga, würde ich sagen. Jetzt kann man noch darüber streiten, wer runter müsste, ob es nicht Winterthur sein soll, sondern GC, zumindest in der aktuellen Form. Aber nein, Vaduz sonst... Es grault mir schon wieder, wenn ich wieder dorthin reisen müsste. Dann muss man irgendwie den Bus noch nehmen. Es ist wirklich im Niemandsland klar. Die Aussicht dort mit den Bergen ist schön. Aber es ist halt schon, es ist ähnlich so ein bisschen wie Lausanne Uschi, muss man sagen. Also es wirkt überhaupt nicht nach Super League.
Aber mit dem Auto geht es mir voll gut auf Vaduz.
Oli, ich habe kein Auto. Ich bin ein ÖV-Fahrer.
Also mal grundsätzlich ist halt Vaduz Liechtenstein, das haftet halt irgendwie, das können sie nicht loswerden, dass sie eigentlich ja gar nicht so richtig zu dieser Liga oder zu dem Land, definitiv nicht zu dem Land gehören.
Sie zahlen einfach viel Geld dafür, genau, dass sie dürfen mitspielen.
Das kann man, glaube ich, auch brauchen als Liga. Und das andere ist, es sind auch keine Geschichten, die man kann erzählen von Vaduz oder wenig. Oder? Und da hat natürlich Aarau... gehört wahrscheinlich schon so zu diesen 10, 15 Clubs, die es in der Schweiz gibt, die halt wirklich eine Tradition, kannst sagen, haben, was Geschichten gibt von früher, die man erzählen kann.
Ich muss sagen, wie heisst die Zeitung von
Vaterland?
Vaterland. Also, das wäre noch Grund, warum ich mich würde freuen, weil der so ein Journalist, ich hoffe, er arbeitet noch. Er war schon irgendwie vor 10 Jahren 70 gewesen, aber vielleicht ist er immer noch am Arbeiten und hat jeweils die ganz grossen Fragen gestellt an der Pressekonferenz. Also von dem her, auf ihn würde ich mich auch noch freuen.
Wobei, das kann kein Argument sein, wie man zum Stadion kommt, ob das im Club eine Bereicherung sein kann oder nicht, ob man jetzt halt den Bus muss nehmen, dann nimmt man halt den Bus oder man kann auch laufen vom Städtchen führen. Das ist nicht so schlimm. Das Problem ist einfach, dass Vaduz keine Zuschauer bringt. Oder? Ich meine, was haben sie für einen Schnitt? Selbst in der Super League, wo sie dort noch gespielt haben, ist ja mit weitem Abstand der schlechteste Schnitt gewesen.
Jetzt sind sie bei knapp über 1500 diese Saison.
Stell dir mal vor, knapp über 1500. Und sie bringen ja keine Zuschauer mit an die Auswärtsspiele. Also es ist, ja, und dann hat halt einfach ein bisschen das... Geschmäckchen, das der Oli angetönt hat, dass es halt einfach ein es gehört nicht so richtig zu der Schweiz.
Ja,
und, nein, und dürfen ja nicht Schweizer Meister werden.
Ja.
Wäre das ja nicht. Die Gefahr ist auch relativ überschaubar.
Ja, genau. Was hast du vor einem Jahr gesagt über den FC Thun?
Ja, gut, Thomas, etwas passiert halt auch nicht alle Jahre, gell?
Stell dir jetzt vor, die würden Meister werden. Oder Erste werden.
Also, ist gut.
Ich glaube, ganz so weit müssen wir tatsächlich nicht gucken.
Ja.
Ich muss ganz kurz Dominik jetzt schon mal enttäuschen, falls es der Fall ist, dass Vaduz aufsteigt. Ernst Hasler vom Vaterland hat 2019 schon nach 34 Jahren im Sportjournalismus ist in die verdiente Rente gegangen. Aber ich meine, er wird wahrscheinlich immer noch interessiert sein. Vielleicht trifft man ihn trotzdem noch im Stadion. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist durchaus möglich. Thomas, da in der Super League relativ viel entschieden ist, was die großen Fragen angeht, werden wir trotzdem nochmal auf die Challenge League schauen. Vaduz Aarau treffen am vorletzten Spieltag aufeinander. Gehst du davon aus, dass es knapp bleiben wird bis zum Ende?
Ja, weil sie kennen sich nicht wahnsinnig viel, die zwei Mannschaften, jetzt vom Niveau her. Und bei Aarau ist einfach immer die Frage, fangen die Nerven an flattern, wenn es um den Aufstieg geht. Da sind sie doch relativ grosse Spezialisten. Aber ich denke, das wird eng bleiben. Und das kann die Liga, die sonst ja so wenige Aufmerksamkeit generiert, kann die natürlich dringend brauchen.
Ich denke, das ist ja auch der Nachteil, den er auch ein bisschen hat, fast gegenüber allen anderen. Oder? Also Winterthur war da vielleicht die Ausnahme gewesen, dass eben eine Erwartungshaltung dann aufkommt, wenn der Aufstieg möglich ist, wo dann schon so etwas Euphorisches hat in der Stadt und rundherum, wo du in Vaduz, denke ich, nicht hast. Ich weiss nicht, wie fest die Euphorie damals in Thun war. Und wenn es halt eng auf eng geht, ist das ein Faktor.
Oder? Ja, wenn man die Aargauer Zeitung hat vor einem Jahr, also vor Ende letzter Saison, eine extra Beilage gemacht hatte, weil der FC Aarau in der Barrage war, musste ich sagen zu dem Kollegen, was macht er, wenn dann Aarau wirklich mal Erfolg hat.
Das ist noch verrückter als bei uns in Basel.
Das ist also ein riesen Buch, die extra Beilage. Und dann ja, haben sie halt dann den ersten Match ziemlich auf die Kappen bekommen.
Ja, aber ich glaube schon, die Historie, die ist halt ein Faktor, oder? Es erinnert mich auch so ein bisschen daran, an IB, oder? Bis sie dann endlich 2018 den Titel geschafft haben, kommt halt immer wieder die Geschichte, wie man es halt noch für Young Boys, oder? Und bei Aarau ist es halt auch so. Ich meine, letzten Frühling waren sie eigentlich eine Zeit lang auch dran gewesen. Seit langem hat es sogar besser ausgesehen. Und man hat in Thun sogar Trainerfragen gestellt. Das ist noch nicht so lange her, beim Lustrinelli. Oder? Und dort sind sie dann auch eingebrochen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor, halt die Geschichte von ihrem Vergehen. Eigentlich müsste man für sie auch das Wort kreieren, also für ihre Nicht-Aufstiegsmisere.
Und bei den Young Boys ist es so schön.
Das ist schon sehr schön.
Ja, das ist schwierig zum Toppen. Das ist so.
Aarau seit 11 Jahren nicht mehr in der Super League. Wäre möglich. Und es könnte ja sein, Thomas, dass die mit Winterthur dann den Platz tauschen.
Ich denke, wir sind auf richtigen Weg. Wenn wir schauen, die 4 letzten Spiele, für mich und für die Mannschaft müssten wir mehr Punkte gewinnen. Und wir sind wieder da. Aufpassen!
Das war Winterthurs Theo Goyar nach dem 2-1-Sieg in Luzern. Und Thomas, müssen wir aufpassen auf den FC Winterthur?
Ja. Nein, es ist die letzten 2 Wochen hast jetzt richtige Entwicklung gespürt. Das ist eigentlich erstaunlich nach dieser Serie mit 4 hohen bis schweren Niederlagen mit 17 Gegengol, wo dann der Patrick Rahmen, der Trainer, doch massiv umgestellt hat für den Match in St. Gallen. Wenn es ein bisschen besser läuft, können sie Minimum einen Punkt machen. Sie haben gegen Servette daheim müssten zu gewinnen, sie müssten gegen in Sion könnten zu gewinnen auch. Also sie haben sich auch nie belohnt und jetzt sind sie gestern belohnt worden. Sie haben natürlich im einen oder anderen Moment schon Glück gehabt. Aber gerade weil jetzt der Theo Goyar eingespielt hat, Hillmann, der hat einen überragenden Match gemacht. Also was der Kerl gerannt ist und gelaufen, was der gekämpft hat als spielerisch überragender. Oder? Also der Spieler ist der Beste in dieser Mannschaft. Und was der gekrampft hat, das war also eindrücklich. Und das hat mich die erste quasi Euphorie fast verleitet, zu sagen, es sei die individuell beste Leistung vom Wochenende. Aber es dürfen nur 2 mitreden in dieser Beziehung, das ist der Sanchez und der Medinho. Aber sonst wirklich der Goya, das war überragend gewesen. Und sie haben es auch verdient, mal jetzt wieder belohnt zu werden. Und die erste halbe Stunde ist einseitig gewesen. Man muss Luzern, müsste denke ich, schon die Basis gelegt haben zum Sieg. Und am Schluss hat dann Luzern, ist klar, dann Luzern druckt und druckt und druckt.
Aber was hat Patrick Rahm genau umgestellt? Also was sind die Massnahmen,
wo, ja, jetzt, wo man einen Effekt mehr hat? Er hat personell sehr viel geändert, er hat das System geändert. Also manchmal ist es dann lustig, da können wir plötzlich Spieler wieder führen, wo irgendwie wie vergessen gsi sind oder nicht so eine Rolle gespielt haben, wie so ein Stefan Güeni, kapverdischer Nationalspieler, also immerhin ein Länderspiel, also ist noch nicht ganz bestanden, wo wirklich eine sehr gute Leistung bringt. Der Mühl, der jetzt gestern zwar einen ziemlich läppischen Penalty verschuldet hat, ist plötzlich aus der Versenkung auftaucht. Ja, es ist erstaunlich, was da kommt, und es hat ja ein Problem, der Rahmen, er hat ein viel zu grosses Kader. Es sind 31 Spieler. Und wie willst du mit 31 Spielern eigentlich ein Team bilden, formen, einen Zusammenhalt, einen Kern formen? Oder ist ja das, wo er auch nicht ganz glücklich ist damit. Und Wir sind letzte Woche mal so, weil wir nichts zu tun hatten, sind wir mal ein Training schauen.
Was man halt so macht.
Was man so macht. Und nein, was denn da auf dem Platz rumsteht? Da stehen dann 27 Spieler auf dem Platz rum und 4 sind noch verletzt, nicht dabei. Und was auffallend war, was die für eine Stimmung haben in dieser Mannschaft, könntest du denken, weißt, 7 Punkte Rückstand und Scheiße alles. Entschuldigung. Aber das ist eine pure Harmonie. Manchmal könntest du auch denken, es ist ein bisschen viel Harmonie. Ob es nicht auch ein bisschen mal eine Reibung brauchen und dass man mal einander ein bisschen Meinung geben.
Ich glaube, das heisst vor dem Training, hey Leute, der Schifferle kommt heute. Ihr wisst, was zu tun ist. Keine Schlägereien, keine Streitereien. Ja, ja. Heute mal Harmonie.
Ja, ja. Aber das war ja auch der Trumpf, glaube ich, letzte Saison, oder? Also das war wahrscheinlich ein ganz wichtiger Grund, warum sie sich dort noch so rausgezogen haben und direkt die Klassenerhalt so geschafft haben.
Ja, wo sie noch spektakulär finde, ist eine Parallele, oder? Also sehr letztes Jahr haben sie so genau dann, am 30. Spieltag, haben sie ihre grosse Wende herbeigeführt. Und ja, kann man das Wunder 2.0 noch einmal einreden.
Ja. Es ist ja auch eine ruhige Mannschaft, oder? Also gerade die eigentlich müssten vorne weggehen, also ein Zuffi oder auch der Kasami, das sind ruhige. Oder? Wenn du das in den Trainingsformen siehst, der eigentlich am meisten gemögt hat, war der Kreschu. Wenn andere mal einen Fehler gemacht haben. Das Pech war, dass er auch der eine oder andere Fehler zu viel gemacht hat, selber. Also das ist, ja, das ist ein bisschen mehr Feuer noch. Aber offenbar braucht die Mannschaft die Harmonie.
Du hast vor, ich weiß gar nicht, ob letzte Woche oder vor 2 Wochen mal den Namen Nishan Burkhardt mehrmals gesagt und den nicht gerade als Alleinschuldigen hingestellt, aber gesagt, wenn der noch ein bisschen effizienter wäre, hätte Winterthur durchaus noch mehr Punkte auf dem Konto. Ist jetzt der 2 Scorerpunkte liefert in dem Spiel. Hat jetzt in den letzten 2 Spielen 3 von insgesamt 4 Scorerpunkten geliefert. Also da ist auch, da merkt man dann, sobald, wenn es er ist oder auch ein anderer so ein bisschen effizienter ist, dann geht es direkt in die richtige Richtung.
Ja, natürlich. Ich meine, jetzt der Burkhardt schon in St. Gallen das Goal gemacht hätte, das er machen könnte, wenn er allein auf der Ziege zuläuft. Und ich meine, das Goal gestern, das ist jetzt für einen Tabellenletzten noch so sehr schön rausgespielt gewesen. Der Abschluss war sehr gut gewesen von Burkhardt. Eben das würde ich mir wünschen, viel mehr von ihm wünschen. Seine Schwäche hat sich auch gestern wieder einmal gezeigt. Er macht einen kleinen Fehltritt und ist schon wieder verletzt. Und das ist halt sein Pech. Dass er einfach nie konstant auf einem gewissen Niveau kann spielen, weil er immer mit von Verletzungen zurückgerührt wird.
Darum ist er ja vielleicht auch immer noch bei Winterthur, oder?
Das ist ein sehr schlagendes Argument. Nein, ist natürlich so, ja.
Und Dominik, das Verrückte an der ganzen großen Geschichte ist ja, dass man wie Winterthur Wochen, Monate lang wenig bis gar keine Punkte holen kann und dann ist es mal ein Sieg und die vorne kommen ja auch nicht weg und dann sind es plötzlich nur noch 5 Punkte.
Und eben, wir hatten ja noch die Direktbegegnungen gegen die Jungerinnen mit der Zürcher Abstiegsrunde Plus, wo man ja wird drinnen sein.
Schön gesagt.
Von dem her, ja, es ist so. Und, also, aber muss man natürlich auch sagen, also wenn es zu dieser Wende noch so kommen, da müssen sich natürlich auch die Clubs vordran in erster Linie sehr wahrscheinlich geht. Also da musst du dich auch nicht mehr irgendwie beklagen über irgendetwas.
Ja, und die Frage ist ja ein bisschen, also was ist die Wende? Oder? Also ist das dann einfach nicht Letzte? Oder ist das, ich nehme jetzt nicht an, dass es mehr kann sein oder die Abstände sonst zu gross.
Nee. Und die Wende wäre ja auch schon groß genug, einfach einen Platz nach vorne zu kommen. Du
musst dann halt auch in der Barrage noch bestehen, aber ja.
Klar. Aber dann lasst uns doch direkt zu GC kommen.
We know we can fight, but I think a lot of games in the past, we have to be consistent. We have to keep it for 90 minutes, 100 minutes, and not only for the first 20 or the last 15 or I don't know. We have to keep this for the whole fucking game. Sorry for my language.
Das war Dirk Abels nach dem 1:5 von GC beim Tabellenführer FC Thun. GC verliert zum 3. Mal in Folge, schafft es eben auch nicht vom Fehler vom FCZ zu profitieren. Und man bleibt auf der Stelle stehen. Und ich finde, er fasst es noch gut zusammen, Dominik. GC, alles, was wir an positiven Sachen über GC gesagt haben, man sieht es 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht maximal mal irgendwann eine Halbzeit, aber nie über ein ganzes Spiel.
Also jetzt in Thun finde ich, ja, sicher 30 Minuten. Es ist so. Also es ist eigentlich wirklich super, gut angefangen in einem schwierigen Auswärtsspiel. Aber es ist ja so, es fehlt halt wirklich an dieser Konstanz. Es ist jetzt so klar, wie die Goal zum Teil auch fallen. Es ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, also auch unglücklich verteidigt, so würde ich es nicht sagen. Aber es ist halt so, wir haben es in diesen Wochen schon ein paar Mal angesprochen, bei Thun ist halt dann auch, der Ball kommt genau dorthin, wo er sollte, der Ablenker vom Kite, der Kite wird noch zum Brasilianer auf dem Schnee in Thun. Also ja, es ist halt auch so, also wie sie den Match so ein bisschen aus der Hand geben, ist natürlich grundsätzlich unglücklich, aber ist ja klar, in dieser Summe ist einfach schlussendlich eine Qualitätsfrage.
Was Winterthur an diesem Wochenende gehabt hat in diesem Match, bei diesem Sieg, ist natürlich schon auch eine Effizienz, oder? Und die hat natürlich GC nicht in den 30 guten Minuten. Ich meine, wer ist das dort, wo irgendwie den Ball nicht recht bereicht aus 5 Metern?
Krasnici.
Also, meine, das ist eine Riesenchance, oder? Und wenn dort der drin ist, ist 2-0 und who knows? Ich meine, es ist immer noch Thun und Thun nehmen wir, glaube ich, mittlerweile ziemlich ernst. Vielleicht verliert GC den Match auch dann noch. Aber es würde natürlich schon helfen, in dem Moment nur eine ordentliche Effizienz zu haben in so einer Szene.
Es hätte ja schon die Zutaten gehabt, Thomas. Also nochmal, GC geht in Führung durch Lee, dann eben auf dem Platz liegt mehr Schnee als Ball. Es hätte ja schon, wenn Thun dann irgendwie anfällig ist, vielleicht in dem Moment, aber es hat dann nicht allzu lange gedauert, bis sie alles ausgespielt haben.
Also ich habe nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass Thun gewinnt, ganz ehrlich gesagt. Auch wenn es 0-1 war und auch wenn das Goal kam, wenn von Krasniqi das Goal macht, und eigentlich müsste machen, auch wenn das Offside-Goal würde zählen, das glaube ich erst 2-2 war im Vorbehalten. Ja, ja, es ist bei mir ist einfach wirklich so, Thun gewinnt einfach, Punkt. Also es ist irgendwie wie langweilig, aber sie haben halt wirklich, wieder als Dori angetönt hat, sie haben schon eine unglaubliche Effizienz. Also sie brauchen schon saumässig wenig.
Sie haben 7 Torschüsse und schießen 5 Tore.
Ja, das ist schon enorm, oder? Und du spürst das halt einfach auch, die Selbstsicherheit, die sie haben. Und ich meine, bei GC musst du halt dann gleich sagen, so musst du auch nicht auseinandergehen und gerade 5-1 untergehen. Was ja nicht gut ist für die Moral, muss ich sagen.
Ja, und sie kommen irgendwie, also ich glaube, sie hatten recht viele Absenzen gehabt, jetzt geht's bei dem Match. Der Frey war gesperrt gewesen, dann hat der Zvonarek gefehlt.
Abrashi hat sich mit irgendeinem Trainer geredet, genau. Kürzlich und ist deswegen auch gesperrt. Also nicht, genau. Nicht nur deswegen, sondern wegen der roten Karte vorher.
Ja, also ich meine, das hilft dann GC natürlich auch nicht, das verkraften sie offensichtlich auch nicht, aber wenn du jetzt das Langzeit anschaust, ich meine, klar, wir sind ja GC-Fanclub da, rechts von mir, der Domi und ich, die sagen, irgendwie haben wir das Gefühl, eine positivere Ausstrahlung als in den letzten 2 Saison vorher, aber sie kommen schon nicht vorwärts, also wirklich eine Entwicklung hat dann bis dahin nicht stattgefunden. Oder?
Unser Arbeitskollege Adrian Horn, der noch im Match ist, hat mir noch eine lustige Szene irgendwie geschildert, die irgendwie auch noch so ein bisschen symptomatisch ist für das GC, denke ich. Und offenbar, das hat man nicht gesehen im Fernsehen, hat der Diaby sich beim Abels beschwert, warum das er sich nicht zum Schiedsrichter im Blanco geht, beschweren bei einer strittigen Szene. Die haben mehr oder weniger fast Streit auf dem Platz. Bei der nächsten Szene darauf ab, die beschwerdenswürdig war, ist der Abels zu Blanco gegangen und prompt gelb gesehen.
Wobei der Abels hat sich beschwert, man darf ihn nie gehen, weil der Abels steht ja permanent beim Schiedsrichter, 90 Minuten, egal wer Schiedsrichter oder Schiedsrichter ist. Also der ist jetzt also wirklich auch ewig, hat das Maul offen und ist zuvorderst vorne. Also das ist also auch ziemlich mühsam.
Gleichzeitig ist es natürlich auch so, eben, du sagst ja richtig, Thomas, also Thun gewinnt am Schluss. Also wenn nicht, oder? Also es sind relativ wenig Match, wenn man zurückschaut, was sie nicht gewonnen haben. Also es ist nicht der Match, wo GC muss punkten, oder? Ich meine, das ist der designierte Meister, das ist die aktuell beste Mannschaft von der Schweiz und von dort her ist es noch immer durch, logisch.
Wäre einfach ein Bonuspunkt, wenn du so einen Match
aber man gewinnt. Muss jetzt nicht an dem aufhängen.
Nein. Es fing, also es war wirklich kein schlechter Auswärtsmatch von GC. Also XG-Wert ist in ähnlicher Höhe wie bei Thun. Also die eine Mannschaft ist oben innen, die kann fast aktuell fast nichts falsch machen und die andere ist halt unterinnen.
Thomas sagt, Thun, es ist fast ein bisschen langweilig. Dominik, ich sage, es ist immer wieder aufs Neue faszinierend. Und jetzt guckt man auch, sie schießen 5 Tore, haben 5 Torschützen. Kite, Montoglio, Labo, Rasto oder Dursun. Und es ist schon wirklich faszinierend irgendwie. Also egal, wie das Wetter ist, egal, wie der Gegner heißt, egal, wie die Rückstände sind. Ich bin über die Langeweile-Phase ein bisschen hinweg. Ich bin wirklich nur noch fasziniert.
Ja, und ich meine, es spielt eine absolut grossartige Saison. Also es ist nicht nur, weil es Thun ist und der Aufsteiger und die Erste sind. Also die haben jetzt noch 2 Punkte weniger als Basel letzte Saison am Ende der Meisterschaft. Also sie sind drauf und dran, der früheste Meister zu werden in Super League-Geschichte. Gegen bis jetzt ist IBE, 13. April 2019. Ein absolut dominantes IBE, das über 90 Punkte hatte. Also, Thun kann jetzt früher sein. Klar, ist WM mit mehr Spiel. Gut, das würde jetzt nicht unbedingt dafür sprechen. Aber das, denke ich mir, das geht fast ein bisschen um. Also jetzt irgendwie, was sie sitzen. 13 Spiele ungeschlagen, 12 Siege davon. Eben die Art und Weise, ich meine, Labo 3 Goal in dieser Saison, 2 davon sind absolute Traumgoal. Also könnte man beide Endsaison einschicken zum Tor des Jahres zum Küren. Also es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ja.
Und beim Thuner Tagblatt will man sich auch nicht mehr groß damit aufhalten. Also sie haben ausgerechnet, vermutlich wird es der 11. 12. April im Duell gegen den FC Basel, Olli. Okay. Man hat schon mal geguckt, an Prämien wird man 1,8 Millionen Franken bekommen, wenn man Meister wird.
Also von Liga ist das. Das genau. Ist nicht die eigene Meisterprämie.
Genau. Das ist das Geld, was von der Liga kommt. Sie haben schon mal geguckt, wo dann gefeiert wird. Und Dominik, ist es auch über Nationalspieler geredet worden, weil jetzt am Donnerstag gibt Murat Yakin seinen Kader bekannt für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen. Und das Thuner Tagblatt hat dann einfach mal die halbe Mannschaft eigentlich vom FC Thun reingeworfen. Matoschi, Maichtri, Bertone, Bürki, Heule. Siehst du irgendwen, der da eine Chance hat, oder ist es dann doch zu unrealistisch?
Also offenbar mindestens, wenn es um Kollege Horn geht, steht einer zumindest aus dem Thuner Kader mindestens auf der Picket-Liste. Aber wenn du mich fragst, also ich sehe keinen im WM-Kader. Also es ist wirklich eine wunderbare Geschichte, aber es ist eine Geschichte vom Kollektiv. Es ist sicher nicht eine Geschichte von Einzelspielern. Ich wüsste jetzt wirklich keinen, den ich in dieser Mannschaft gesehen für die WM.
Aber weiss man, wer auf der Liste steht?
Nein.
Man weiss aber, dass ein...
Oh, er ist sich ziemlich sicher. Wir werden es sehen.
Meine Bertone und Bürki zu erwähnen, ist jetzt, sagen wir mal, mutig. Und wenn, dann musst du mal einen Jüngeren mitnehmen.
Es geht vermutlich in Richtung Maichtri, würde ich jetzt einfach mal aus dem Gefühl her sagen, aber...
Matoschi.
Ja, aber das, also...
Also der, den du müsstest mitnehmen, wenn er für die Schweiz können spielen, wäre halt mehr der Rastoder.
Was aber nicht mehr geht, weil er von Nordmazedonien...
Genau. Oder halt der Heule, weil die Schweizer auf der Position von der Linksverteidiger jetzt auch nicht unglaublich breit besetzt sind. Aber ja, ein Maichtri, also das ist wirklich ein Talent und er spielt eine gute Saison, aber also es ist halt schon ein Riesensprung noch in die Schweizer Nationalteam.
Man muss schauen, wie viele Spieler aus der Super League in den letzten 10-12 Jahren eine Rolle gespielt haben, die eine wirkliche Rolle gespielt haben in der Nationalmannschaft, nicht einfach mal noch so bei gewesen sind. Das sind so wenige. Also
eigentlich niemand, oder?
Ganz wenige. Das ist der Silvan Widmer war, oder der EM21, wo nach dem dritten Match Stammspieler geworden ist, alle Matches dann gemacht hat. Das ist
Fabian Frey, der plötzlich auch Wunder zurück in Nazi war, ist ja auch schon wieder bei Basel gewesen, oder? Ja.
Der hat noch eine WM gespielt.
Embolo war der EM16 mit 19 sich angefangen hat, festbeissen. Der Steve von Bergen 2014 an der EM in Brasilien, bis er verletzt war, schwer verletzt war. Also das sind so wenige aus der Super League, die eine richtige Chance haben, sich festzusetzen in der Nationalmannschaft. Also der Yakin ist nicht anders als der Petkovic vorher und der Petkovic ist nicht anders als der Hitzfeld vor ihm. Die im Ausland sind, haben einfach einen deutlichen Bonus. Ja,
und der Bertone in der aktuellen Verfassung, ich sage nicht, der könnte das nicht spielen, nur auf seiner Position kannst du es vergessen, oder? Also,
ja.
Defensives Mittelfeld oder im Mittelfeldzentrum, das ist das kleinste Problem von der Schweizer Nationalmannschaft.
Genau. Und man muss ja auch sagen, dass Alvin Sanchez oder Alessandro Vogt, wenn es um Super League-Spieler geht, vermutlich noch ein bisschen weiter vorne in der Reihe stehen.
Also ich meine, Sanchez, der muss dabei sein in einem 26-Mann-Kader, wenn er sich nicht verletzt. Ich finde auch, Vogt sollte dabei sein, der ist jetzt aktuell verletzt, der kann jetzt nicht in diesen Testspielen dabei sein gegen Deutschland und Norwegen. Könnte man sich schon vorstellen, dass er auf Potten wäre. Und dann kann man mir auch noch zum Beispiel über die Giusto reden, der absolut überragende Saison spielt in Luzern. Wobei, in seinem Fall bin ich da auch schon wieder skeptischer. Also, oder?
Dort bin ich auch skeptisch, dass er wirklich die Klasse hat, um auf internationalem Niveau irgendwie etwas zu bewirken. Beim Vogt habe ich das Gefühl, das ist jetzt vorbei, oder? Also mit der WM.
Warum?
Will er jetzt nicht aufpotten?
Ja, aber kannst du ja den gleich noch mitnehmen. Also in 26, dann nimmst du noch einen Jungen mit. Also das
ja, also wenn man 26 hat, dann muss also Platz haben für Alessandro Vogt, sonst komme ich nicht mehr richtig draus. Weil, nochmal, es ist immer das Gleiche in jeder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Der Kern der Mannschaft wird aus 16, 17 Spielern gebildet. Und dann der Rest ist Man kann schnuppern, man muss auch das vernünftig trainieren, wenn du sonst halt einmal ein paar Verletzte hättest. Das ist nicht gerade viel Material, aber das sind halt schon nicht die, die dann eine tragende Rolle spielen. So, aber ab Platz 17, 18. Und darum muss ein Sanchez ist ja eh klar, wenn wir nicht eine Sekunde darüber diskutieren. Und der Vogt ist für mich eigentlich auch klar.
Also, wir sehen keine Spieler des FC Thun zwingend im Nationalteam. Aber wir sehen natürlich alle, und ich ganz besonders, warum Thun das größte Märchen der Fußballgeschichte ist.
Ah, endlich.
Und ich habe wieder eine ganz entspannte Woche gehabt, habe mich zurücklegen können, weil unser Hörer Reto hat mir eine sehr, sehr ausführliche und lange Mail geschickt, die ich einfach eins zu eins übernehmen kann. Und ich kann mit meiner Liste noch ein bisschen warten. Und zwar hat er geschrieben, dass er bei den größten Sensationen im Fußball an Kaiserslautern denkt, an Leicester, Griechenland, Mjällby, Dänemark 92. Und er sagt, alles, bis auf Mjällby, sind sehr, sehr knappe Erfolge. Kaiserslautern hatte nur 2 Punkte Vorsprung am Ende auf die Bayern. Griechenland sehr, sehr knappe Spieler bei der EM, wie wir alle wissen. Dänemark hat gerade 2 Spiele gewonnen. Bei Leicester hat es auch relativ lang gedauert, bis sie dann wirklich mal Meister waren. Und er sagt, Thun ist die größte Geschichte von allen, weil die dominieren. Die haben die meisten Tore, die wenigsten Gegentore. Die sind wirklich klar, das ist kein Zufallstitel, sondern die haben es bis zum Ende durchgezogen. Und am Ende hat unser Hörer Reto geschrieben, aus diesen Gründen ist der Meistertitel des FC Thun die größte Sensation in der Geschichte des globalen Fußballs.
Du könntest, aber jetzt nicht sogar, gut, vielleicht kennt ihr jede kolumbianische oder koreanische Meisterschaft, weiss jetzt nicht. Aber kannst du ja sagen, es ist gar keine Sensation mit Thun. Die sind so überlegen. Das ist doch alles ganz normal.
Ich glaube, so funktioniert das nicht, Thomas. Nee. Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Nein, ist schön, dass du auf die Schwarmintelligenz setzen
kannst. Ja, jetzt haben wir uns offenbar schon fast festgelegt. Vielleicht muss es jetzt einfach noch ausweiten auf andere Planeten. Oder?
Bevor wir zu anderen Planeten gehen, können wir auch noch andere Ligen besprechen. In Südamerika gab es sicher auch Überraschungsmeister. Wenn ihr was wisst, wenn ihr mir sagen könnt oder uns sagen könnt, warum der FC Thun die größte Geschichte im globalen Fußball ist.
Also Afrika gibt es auch noch und
Es sind alle Kontinente erlaubt.
Gut.
Dann schreibt mir eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch und wir kommen damit zum FCZ.
Es sicher noch nicht die einfachsten Bedingungen gewesen. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es ein 1-1-Spiel. Eigentlich das dritte 1-1-Spiel in Folge, das so ausgehen müsste. Und wir kassieren Ende aus, ein Goal auf einem stehenden Ball. Ja, sehr bitter, dass du nicht einfach wenigstens einen Punkt mitnimmst.
Das war FCZ-Trainer Dennis Hediger nach dem 1:2 des FCZ gegen den FC Sion. Und Dominik, das dritte 1:1-Spiel in Folge. Das Problem ist einfach, wenn man die 1:1-Spiele alle noch verliert, dann hat man nämlich am Ende 0 Punkte. Und der FCZ macht einfach weiter. In der Schlussphase kriegt man wieder das letzte Gegentor und verliert dann 1:2.
Ja, und das ist auch kein Zufall, auch kein Pech. Oder? Also auf das können wir uns einigen. Es ist so, oder wenn man rein auf Zahlen geht, ist sicher ein Match, wo du nicht unbedingt musst verlieren musst, wobei auch da, also Sion leicht mehr Ballbesitz, bessere XG-Werte, aber auch nicht allzu höher, mehr Schüsse, mehr grössere Chancen. Schon verdient Auswärtssieg, aber es ist so. Also GC ist in diesem Match drin.
FCZ. Statistisch drin irgendwie. Also nur Zusammenfassung, aber dann hast du wieder das Gefühl, gegen Führer passiert fast nichts von dem FCZ. Ja. Auch Sio ist nicht ein Sturmlauf, schon klar, aber Sio hat zumindest in der ersten Halbzeitphase, was du gehörst, doch, die suchen regelmäßig und finden auch so halbwegs den Weg zum Goal. Und beim FCZ, also
ja, ich meine,
froh, sie haben ein Goal geschossen.
Ja, wie?
Ja, eben.
Also wie? Ich meine, das ist ja ein unglaublicher Fehler vom Rotschumpi. Der war wahrscheinlich schon mit den Gedanken ganz neu anders gewesen, wie spiele ich den Böden aus, rühren aus, links, rechts, kicken aus. Inzwischen macht Zürich ganz bestimmt kein Goal. Das ist derart harmlos, planlos. Also es ist einfach, es ist einfach eine schlechte Mannschaft.
Und das ist schon beachtlich, die beiden Stadt-Zürcher Clubs im Gleichschritt, im Gleichstillstand eigentlich, muss man sagen. Also keiner von denen bewegt sich auch nur einen Zentimeter.
Nein, es ist wirklich, und ich habe das schon mal gemacht an dieser Stelle, ich wundere mich einfach, wo man der FCZ 31 Punkte hat. Das ist irgendwie eines der grossen Mysterien in dieser Meisterschaft.
Also meistens ist es so, wenn man gewinnt, kriegt man 3 und bei den Unentschieden 1. Ja, und dann ergibt sich am Ende so eine Gesamtzahl.
Tilman, ich danke ganz vielmal für die Rechnung.
Es ist offensichtlich nicht eine Folge vom Trainerwechsel, sondern die Punkte, einen schönen Teil von diesen Punkten hat man mit dem Vaterkach geholt gehabt. Und ich meine, das Kader war dann schon auch noch ein bisschen anders gewesen. Das musst du auch sehen, oder? In der ersten Saisonhälfte.
Schau mal, wie viel als noch noch dabei sind und jetzt von Anfang an geshootet spielen, die Anfang der Saison gespielt haben. Ich meine, das sagt ja alles über den Umbruch. Und es wird ja, der Sommer wird wahrscheinlich dann sehr lustig werden für uns, um das zu beobachten, was da beim FCZ alles wieder über den Haufen gerührt
aber
wird.
Da sind wir uns einig. Es liegt nicht daran, dass man den Goalie gewechselt hat.
Nein, der Goalie-Wechsel hat jetzt nicht wahnsinnig viel ausgemacht. Das ist so. Ich meine, der Huber hat auch schon seine Böcke gehabt, die einen Punkt gekostet hat. Aber es ist einfach keine gute Mannschaft und der Trainer ist der Falsche für diese Mannschaft.
Unsere Kollegen von der NZZ haben geschrieben, das, was Thomas anspricht, man hat in der Saison 40 verschiedene Spieler eingesetzt. Das ist der Rekord in der Liga. Und mit Matthias Feiton hat man genau noch einen Spieler, der jetzt auch am ersten Spieltag der Saison in der Startelf stand. Also das zeigt das riesige Durcheinander. Und Dominik, dazu kommt, dass man jetzt auch im Trainerstaff letzte Woche am Dienstag nochmal was umgestellt hat. Johann von Landen, da hat man den Vertrag aufgelöst in gegenseitigem Einvernehmen. Also es kommt irgendwie da auch nicht zur Ruhe.
Ja gut, aber es denke ich mir so nicht sonderlich überraschend. Überraschend habe ich immer gefunden, warum das jetzt Johann von Landen unbedingt die Qualität sollte haben, um so Posten einzunehmen bei einem Super League-Club. Aber item, ich meine, er war ja einer von diesen drei gewesen, auf dem fast schon berühmt-berüchtigten Selfie dran. Es war noch der Malenowitsch gewesen. Also haben wir jetzt noch einen beim FCZ, das ist neuerdings, gerade nicht mehr neuerdings, der Cheftrainer Dennis Hediger. Nein, aber ich meine, das ist ja klar, oder? Man hat einen unglaublich dominanten Sportchef gehabt. Mit dem Miloš Malenović, wo man eigentlich alles hat machen lassen, oder? Und insofern ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass wenn man sich von dem trennt, dass auch kein Stein auf dem anderen bleibt. Und es ist ja so. Also die Mannschaft wird sich im Sommer noch einmal stark verändern. Sie muss sich auch stark verändern. Es hat schlicht und einfach zu wenig Qualität. Und es geht ja wirklich nur noch darum, für sie in dieser Saison nicht abzusteigen, nicht in die Parage zu kommen und dann einfach so schnell wie möglich vorzuschauen.
Wobei, wenn du sagst, das Wunder in dir aus dem Fundland und soll für eine Qualifikation haben, um in dem Trainerteam zu sein. Ich meine, ich wundere mich, warum soll der Hediger Cheftrainer sein?
Über das kann man reden, aber also ich finde jetzt die zwei Fälle miteinander zu vergleichen, das finde ich das schon relativ abenteuerlich.
Nein, ist nicht abenteuerlich.
Also ich habe der Hediger schon viel über Fußball gehört reden, sowohl persönlich wie in einem Setting, in einem TV-Studio. Er ist seinen Weg gegangen, er ist dran, jetzt die UEFA Pro-Lizenz zu erlangen. Ich halte ihn für einen guten Trainer. Beim Volland haben wir schlussendlich 0,0 Nachweis, nur dass er einfach ziemlich nahe war mit dem Malenovic.
Gut, du haltest auch GC für einen guten Mann.
Olli, wir gucken alle nicht ins Training und wissen, wer wie arbeitet. Und wir alle würden Carlos Bernacker zutrauen, zwei Trainingseinheiten ohne Dennis Hediger auszuüben. Aber es ist dann schon, es passt in das Gesamtbild und es wirkt ein bisschen unglücklich, wenn jetzt Dennis Hediger in der letzten Woche von Mittwoch bis Freitag seine Kurse absolviert, nicht bei der Mannschaft ist. Jetzt gerade in der Phase, es passt irgendwie alles da zusammen in das große ganze Bild.
Ja, es ist halt die Frage, was ist die Rolle von Carlos Bernacker? Oder? Und ja, logisch, also der hat die Erfahrung zum selber Cheftrainer sein bei einem FCZ. Man weiss auch, ich glaube, er nutzt sich schneller ab als andere im Umgang mit den Spielern. Aber das ist schon die Frage, wie das weitergeht. Es hat ja jetzt eher noch passt, also Abwesenheit Hediger, Bernacker-Zügel in der Hand und man punktet, oder? Das ist jetzt nicht passiert.
Das hat
also,
auch auf der anderen Seite auch ganz auch gut ins Geschichte Gesamtbild passt, gepasst. Ja.
Passt aber einfach nicht zur Verfassung oder zur Qualität von dieser Mannschaft offenbar.
Und ob es dann passt oder nicht, aber Thomas, jetzt trifft man am nächsten Wochenende auf den FC Thun. Und auch da darf man darf die drei Punkte jetzt noch nicht fest einplanen als FCZ.
Ich würde es nicht unbedingt machen, nein. Aber es gibt ja, ist ein einfacher Match gegen Thun. Du kannst ja gar nichts verlieren als Zürich.
Ja, aber man kann, wie der andere Club gezeigt hat, durchaus 1-5 verlieren.
Gut, wenn du dann so untergehst wie GC, dann hilft es auch nicht, das ist schon klar.
Wir kommen zu den Young Boys.
Ich merke auch, dass er sich jetzt im physischen Spiel am Verbessern ist. Ich glaube, heute in der Defensivarbeit würde ich mehr hervorheben als die zwei Goal, weil das ist das, was uns schlussendlich mehr hilft. Aber ist klar, er ist brandgefährlich, er weiß im 16er, was er machen muss. Vielleicht ein oder andere hockt zu viel, aber wenn er noch konkreter wird, dann werden wir im Schweizer Fußball noch ganz viel Freude haben.
Das war eBay's Captain Loris Benito nach dem 2-0 in Lausanne und er redet über Alvin Sanchez, der beide Tore erzielt und Dominik die komplett prägende Figur in dem Spiel war.
Ja, absolut. Also mit dem wichtigen Goal vor der Pause, auch nach einer Halbzeit, wo musst du sagen, ja, der Match kann eigentlich auf keine Seite kippen. Aber es ist halt dann irgendwie auch die Extraklasse von Montero, finde ich, wie, wo in den letzten Wochen oft gut war. Er ist natürlich die personifizierte Inkonstanz trotz allem. Also insofern hat er auch immer noch Wackelding gehabt, aber finde ich schon, ist ein Pluspunkt. Ist auch mehr oder weniger fast Kopie vom 1-0 gegen Thun eine Woche davor, wo auch er in den Strafraum hineintribbelt und für Sanchez auflegt, wo ich meine, was er dort raus macht. Oder der eine oder andere in der Super League würde stockeln oder er könnte den Ball nicht kontrollieren oder er legt sich mit dem rechten Fuß perfekt auf den linken und holt ihn rein. Ein super Goal, das 2-0, finde ich, ist noch fast besser. Und was aber der Loris Benito noch hat, finde ich, war auch noch zentral gewesen, oder? Er war halt auch in Defensivarbeit wichtig gewesen. Das ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt mit ihm verbindet, aber 14 Balleroberungen hatte er in dem Match mit Abstand am meisten. Also es war ein beachtlicher Auftritt gewesen und es ist schlussendlich einfach wegen ihm gewonnen.
Und der Alvin Sanchez, ich meine, das ist, dürfen wir schon nicht vergessen, oder? Das ist ein Risikotransfer gewesen, zumindest wenn es ums Wirtschaftliche geht, was man ausgibt dafür und ob man das Geld wieder einmal lösen kann oder eben sogar Gewinn machen. Und wenn es eine Rechnung gibt bei IB, die aufgegangen ist diese Saison, dann ist es einfach die, oder? Und das ist, glaube ich, so ziemlich aber auch die einzige, die aufgegangen ist. Aber sehr erfreulich, dass der Spieler jetzt so in einer gewissen Konstanz hat. Auch ein Match gegeben, das man nicht gesehen hat bei diesen Niederlagen. Aber doch, selbst bei der Niederlage war er oft ja noch der auffälligste gewesen, so zurückkommt. Und das unterscheidet ihn im Übrigen auch von anderen jungen Spielern, finde ich. Also die Dichte an guten Leistungen, die er jetzt in dem Frühling oder jetzt in dem Halbjahr gebracht hat, ist anders als beispielsweise bei einem Alessandro Vogt, oder? Wo dann wieder seine zwei Goal schießt und dann hat er wieder zwei Matches, wo fast nichts gelingt. Und, ja.
Nein, aber beim Sanchez ist klar, er wird sicher auch wissen, oder seine Berater werden wissen, oder der Trainer wird es wissen, wenn du internationale Karriere machen willst, dann gehört das Defensivspiel halt einfach dazu. Du musst einen absoluten Superstandard haben, wie der Messi oder der Ronaldo, wo du schon mal alles frontieren kannst nach hinten. Also du musst so arbeiten, wenn du dich etablieren willst. Und es macht ihn ja auch nur physisch stärker. Oder? Das ist ja, das zeigt einfach, dass er da extreme Fortschritte gemacht hat. Und ich weiss nicht, warum, Oli, musst du mir erklären, warum soll der Sanchez ein Risikotransfer sein, wegen einem Kreuzbandriss?
Weil die Frage ist, wie schnell und wie stark kommt er zurück in Kombination mit dem Alter und was dann noch für ihn auf dem Transfermarkt am Tag X bekommst, oder?
Nein, ich meine, wie alt ist er?
Ja, 23.
Ja, 23.
Ja, also, stell dir mal vor, das ist
also, wenn du mit Leuten redest, die in diesem Business Transfer machen, sagen die alle etwa das. Also, das ist auch so eine Schwelle, die 23. Oder?
Ich meine, du das Interview gehabt, dann nach dem Transfer mit dem David Degen, dem grossen Boss in Basel. Und er hat das noch eindrücklich vorgerechnet, wie ich finde, bei euch im Interview. Er hat ja gesagt, logischerweise haben sie sich ja auch mit diesem Transfer befasst. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er dann so gesagt, es muss auch im Sommer wieder so weit sein für einen nächsten Transfer, dass es sich könnte rechnen oder dass es sich wird rechnen. Und man muss sagen, es wird sich jetzt frei berechnen. Logisch verbunden ist mit einem Wermutstropfen, dass so ein guter Spieler nur sehr wahrscheinlich ist also da.
Also man geht schon davon aus, oder wie das im Sommer passiert?
Ja, sie selber gehen natürlich auch ein Stück weit davon aus. Und ich meine, wenn man nur darauf schaut, also wie gut es da ist, die Saison. Ich meine, die Clubs, die sich vom einem Jahr für ihn interessiert, die werden ihn ja jetzt nicht plötzlich vergessen haben. Also vor einem Jahr noch vor seinem Kreuzbandriss war es eigentlich klar gewesen, dass er wechseln wird. Es ist nur noch darum gegangen, woher und um die Summe. Jetzt ist er zurückgekommen aus dieser Verletzung. Er hat jetzt alles bestätigt, dass der wird weg sein im Sommer.
Und er hat natürlich das Schaufenster WM, wenn der Transfer da noch nicht gemacht ist, wo er wirklich eine gute Halbzeit, ein gutes Spiel, vielleicht auch eine gute Szene erreichen kann, um den Marktwert und das Interesse nochmal hochzutreiben.
Das ist richtig. Und es gibt ja auch eine zweite finanzielle Rechnung, aber die wird bei IB nicht aufgehen jetzt. Oder? Das ist nämlich die von sportlicher Leistung. Die bringt Sanchez zwar, aber die bringt ja die Mannschaft nicht. Also es sieht nicht danach aus, zumindest im Moment, wie wenn wir europäisch wären nächste Saison, wie wir dort dann irgendwie in eine Gruppenphase kämen und würde Geld abholen, wo ja dann auch irgendwie am Sanchez zu verdanken hat, weil er die Goal schiesst, weil er die Resultate bringt. Nur eben von denen sind dann zu wenig. Und das ist nicht ein Vorwurf von Sanchez, sondern das ist einfach das, was IB als gesamte Mannschaft mit dem Sanchez halt nicht erreicht.
Aber sie sind vier Punkte hinter Basel und Lugano, also so weit weg ist es nicht.
Aber es sieht im Moment nicht danach aus.
Vielleicht
passiert es noch. Ja.
Ich bin jetzt nicht bei deiner Argumentation, oder?
Aber du musst immer noch durch eine Qualifikation. Meister werden sie ja nicht.
Das können wir, glaube ich, behaupten.
Ich glaube, sie können gar nicht. Ich glaube, mathematisch ist es vorbei für IB, oder? Seit dem Wochenende.
Und wir wissen, es hat es auch niemand ausgerechnet in Bern, aber schön macht es einen im Basel. Das ist doch gut, ja, es kann sein.
Ich glaube, wenn der FCB verloren hat, wäre es für den FCB vorbei gewesen.
Die Frage erübrigt sich ja, weil Thun am 11. oder 12. April gegen den FCB Meister wird, wie wir im Thuner Tagblatt gelesen haben. Dominik, die andere, ich weiß nicht, ob man es Baustelle, der andere Diskussionspunkt im IB-Spiel ist der Sturm weiterhin. Isende, der neu verpflichtete Stürmer, spielt, trifft weiterhin nicht. Chris Bedia kommt in der 75. Minute rein und nutzt eigentlich die 15 Minuten, um einen besseren oder einen gefährlicheren Eindruck zu hinterlassen. Das köchelt jetzt so vor sich hin. Gibt es da irgendeine Lösung in Sicht? Oder zumindest, dass man sagt, Chris Bedia kriegt mal wieder einen Einsatz von Anfang an? Oder ist es jetzt der Status quo vorerst?
Ja, also sie sehen natürlich der Essend als ihre Stimme Nummer 1. Das haben sie sofort klar gemacht nach dem Transfer. Ich meine, ein paar Tage schon nur nach seinem Wechsel ist er auch schon gerade die Startaufstellung gestanden. Und sie haben sie dann immer wieder gesagt und ausgeführt, warum. Sie halt einfach grundsätzlich das Interesse der Filme bringt. Ich finde, in Lausanne hat man das jetzt überhaupt nicht gesehen. Da ist er jetzt auch, zum Teil ist er gut gewesen, oder man hat so gesehen, was man ihm kann sehen. Er hat ansprechende Leistungen gezeigt. Jetzt, gestern finde ich, in Lausanne ist ein Rückstrick gewesen. Und klar, ich meine, der Bedia macht das so gut. Scheitert halt auch im Innenpfosten, sonst wäre die Diskussion noch ein bisschen verstärkt worden. Und es ist klar, es bleibt so lange ein Thema, solange der andere nicht fährt, darf er treffen. Das ist so einfach.
Christoph Spiecher, Thomas hat im Blick gesagt, also dass man die Option bei Chris Bedia jetzt noch nicht gezogen hat, wäre jetzt nicht der Grund dafür, dass ihm jetzt quasi das Selbstvertrauen fehlt oder dass er ein bisschen unsicher wäre. Es hätte auch schon andere Spieler gegeben, wo man bis am letzten Tag gewartet hat. Also es ist schon, also daran kann es irgendwie nicht liegen, wenn man sieht, wie er auftritt und wie gut er auch reinkommt jeweils in die Spiele.
Ja, die Frage ist einfach, wie geht der Bedia auf Distanz mit dieser Situation um? Also, dass er glücklich ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es wäre auch nicht gut, wenn er glücklich wäre. Also, das
natürlich.
Muss man sagen.
Vielleicht wollte er auch gar nicht, dass man die Option zieht. Also, dass er automatisch an ihn gebunden ist. Ich meine, das kannst du auch nicht über den Kopf vom Spieler hinweg machen. So etwas. Also, ich denke, das wird nicht heute und morgen entschieden werden.
Nein, muss ja nicht. Also, da muss ich am Christoph Spiecher auch beipflichten. Also, es wäre irgendwie auch komisch, wenn jetzt als Eben jetzt die Option kannst ziehen. Du kannst sie dann ziehen, wenn du musst, vertraglich. Das ist Ende Mai oder Ende Juni. Und dann kannst du sie ziehen. Du musst einfach irgendwie Gewissheit haben, bevor du in die neue Saison gehst. Und das reicht. Also ich würde jetzt auch nicht verstehen, warum dass man die Kaufoption ziehen sollte. Es ist einfach so, bei Union Berlin wird der keine Rolle spielen, der Bedia. Also wenn er zurückgeht, wird er irgendwo sonst hergehen. Ich glaube, es wäre grundsätzlich von Interesse für IBE, wenn du einen Spieler eineinhalb Jahre hast, wo du ihm auch einen Platz gibst im Kader. Ich finde es irgendwie immer komisch, wenn so, wäre es dann nur ein Leihtransfer, wenn du so einen machst und er hat irgendeinen Platz weggenommen und dann schlussendlich holst du wenig raus. Gut, Bedia war in seinem ersten Halbjahr eine von diesen Figuren, die sie zumindest noch so auf den dritten Platz hat geführt, kann man sagen. Aber wäre ja irgendwie auch ein verschränkter Transfer. Ich glaube, auch grundsätzlich kann man sich vorstellen, die Kaufoption zu ziehen. Er ist halt auch schon 30. Ich glaube, es geht einfach auch darum, wie er jetzt mit der Rolle umgeht. Ich meine, als Mittelstürmer bei IB bist du halt oft nicht nur, spielst du nicht jeden Match. Also es hat schon ganz andere erfahren. Es hat schon Jean-Pierre Nsame erfahren, es hat Rigitin, Guillaume Moirot ein Stück weit auch. Das gehört doch ein bisschen dazu. Jetzt aktuell haben sie halt nicht viele Matches, weil sie nie mehr dabei sind. Aber ja.
Aber spielt es nicht auch noch eine Rolle, ob dann der Samuel Essende mal anfängt zu treffen oder nicht? Also ich glaube, das ist dann schon auch noch ein Faktor. Also wenn er jetzt in jedem Match, der neu ist, bis der dann zwei Goal schießt, ist die Chance, dass die Option gezogen wird, um einiges kleiner, wenn er weiter ins Goal nicht trifft, oder?
Gut, ich meine, da hast du mal zwei Stürmer und dann kannst du immer noch, ich meine, du kannst ja den Bedia weiterverkaufen. Ich fände es jetzt irgendwie einfach komisch, wenn du eineinhalb Jahre hast und dann gehst du einfach zurück, oder? Du kannst ja davon ausgehen, dass du noch etwas kannst mit ihm reinnehmen. Item, ja, ich meine, der Essende, ja, er muss auch anfangen treffen. Ich meine, er ist, man hat auch nicht einfach so geholt. Er hat relativ viel gekostet. Wird auch absolut ein Top-Verdiener sein in dieser Mannschaft. Stürmer ist man lang gut gelegen, aber in den letzten Jahren, muss man sagen, hat man sich oft ein bisschen vergriffen und insofern steigt natürlich auch mit jedem Match der Druck. Also der muss jetzt funktionieren, der Essende.
Was kostet denn die Kaufoption vom Bedia?
So 2 bis 2,5 Millionen kann man davon ausgehen.
Weißt du, ob denn das Geld auch wieder einholst, wenn du es weiterverkaufen würdest? Also,
Aber weißt, ich meine, du hast immerhin oder, den Mittelsturm, wenn du mit dem Duo kannst leben. Also schlussendlich musst du ja auch mit dem Bedia finden für einen Vertrag, oder? Aber du hast immerhin den Mittelsturm, Essende, Bedia. Gut, muss ich sagen, der eine ist irgendwie 28, wird 29 der Essende, der Bedia ist 30 geworden. Finde ich jetzt so rein von Altersstruktur für einen Superleague-Verein auch nicht ideal. Aber du hast zumindest eine Position, hättest du jetzt nicht noch als Baustelle, kannst du dort mal kannst du auf andere Sachen fokussieren, werfen wir auch durchaus einleuchten.
Wir kommen zum FC Basel.
Stefan Lichtstein ist ein junger Trainer. Es ist seine erste Profistation und er sagt sich, ich traue mir die Aufgabe zu. Also für mich ist absolut Hut ab. Das Zeug ist genau der Charakter, den der Stef hat. Sicher macht er den einen oder anderen Fehler, aber jeder Mensch macht Fehler und wir stehen Vollgas hinter ihm.
Das war FCB-Präsident David Degen vor dem 3:1 des FCB gegen Servette. Und Olli, ich weiß, du warst im Urlaub, aber ich habe das Gefühl, die Aussagen von Stefan Lichtsteiner haben es bis zu dir geschafft.
Das ist so.
Nachträglich kann man ihm aber recht geben jetzt. Keine weite Anfahrt, keine englische Woche, Temperaturen von 10 Grad und der FCB gewinnt wieder.
So einfach ist es.
So einfach ist es.
Ja, der Riesenspiel zeigt, was er natürlich nicht gemacht hat gegen Servette. Ja, aber wirklich bemerkenswert ist, dass sich der David Degen, sage ich auch schon Degen, David Degen öffentlich äußert.
Hat lange nicht mehr geredet, oder?
Hat lange nicht mehr geredet und ein klares Statement abgibt, wenn es um Lichtsteiner geht. Er sagt ja, wir gehen mit dem in die nächste Saison, auf jeden Fall. Hankerum, muss man sagen, nach allem, wie sie es gemacht haben und wenn sie es gemacht haben, bleibt dann fast gar nichts anderes.
Ja, also, jetzt, Oli, bitte schön. Also, du holst ja nicht einen Trainer zu einer Unzeit, gibst ihm einen Vertrag bis ins 29 und nach drei Monaten sagst voilà. April, dann kann ich wieder gehen. Ich stelle mir einfach, ich will mir das Bild so vorstellen, wenn sie Vollgas hinter dem Lichtsteiner stehen, muss dann der Lichtsteiner ausweichen, von, damit er nicht gerade überrollt wird vom Degen Ferrari.
Nein, also, vor allem, wie tut man Vollgas stehen? Das ist schon.
Ja, mal, du kannst einfach, dann musst du einfach noch auf die Bremse. Weißt du, damit die Rädchen können durchquietschen.
Ich stelle mir vor, man steht so wirklich, jeder Muskel ist angespannt, man ist so wirklich bereit, man steht Vollgas.
So wie der Usain Bolt vor dem Start.
Olli, muss man was drauf geben, hinter das Vollgas, hinter Stefan Lichtsteiner stellen? Oder ist es Fußballsprech, den man natürlich
in der Situation sagt? Es ist natürlich primär Fußballsprech. Gleichzeitig, das hat man von Anfang an gewusst, sie müssen, egal wie es kommt, eigentlich den Plan in die neue Saison ziehen. Oder? Also von dort her, würde ich jetzt nicht gar nichts drauf geben. Und hankerum kann es ja auch immer so viel Katastrophales passieren, dass dann gleich wieder alles über den Haufen gerührt wird. Oder? Das ist auch klar. Das ist in erster Linie Fußballsprech. Aber ich gehe schwer davon aus, dass sich die Saison irgendwie so weiter gestaltet, dass der Plan dann auch umgesetzt wird mit Stefan Lichtsteiner. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist nicht weniger wichtig, ob sie den zweiten oder dritten sind, als dass der Lichtsteiner irgendwo eine klare Linie hat mit dieser Mannschaft und man dann auch sieht, was man in der nächsten Saison will für eine Mannschaft haben.
Und was David Degen angesprochen hat, ist die Kompromisslosigkeit. Wir haben es ja auch schon diskutiert. Klavius Daniliuk hat nach dem 3:1 gesagt, ja, wir hatten jetzt ein paar Spieler nicht mehr im Kader, da hat man so ein bisschen aussortiert, ist jetzt mal paraphrasiert gesagt. Mhm. Aber die Kompromisslosigkeit und mal durchgreifen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig dem Club.
Eben, das ist etwas, was der David Degen immer wieder gesagt hat, unter 4 oder 6 Augen, auch bei anderen Trainern, oder, wo er gefunden hat, dann lohnen das, wer auch immer, oder dann spiel anders, oder dann mach so. Das sind so Aussagen, die man von ihm immer hat können hören. Das wünscht er sich grundsätzlich schon seit ewig. Ein Trainer, der seinen Weg geht, der nicht das Gefühl hat, er müsse, weil der Degen jetzt noch den Transfer gemacht hat, oder der Stucki der Sell müsse jetzt den Sepp spielen, oder? Das, glaube ich, dunkt mich ein wesentlich mal. Das ist das, was ich, glaube auch schon gesagt habe. Wo sind wir da gewesen? Nach 3 Niederlagen oder irgend? Oder ist es nach der Luzern? Ich glaube, es war nach der Luzern-Tirade gewesen.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr alles, was du jemals gesagt hast.
Ist aber schon ein bisschen schade. Nein, es war nach der Luzern-Tirade gewesen, wo ich das auch schon gesagt habe.
Aber immerhin, unser lieber Kollege Marcel Rohner hat ja so eine wertvolle Statistik schnell in unseren Chat rein.
Endlich mal jemand, der was Handfestes liefert. Hier.
Ja, nein, wirklich, danke Marcel. Und da sehen wir, der Lichtschein ist ein absoluter Erfolgstrainer. Von denen, die neu jetzt gekommen sind in dieser Saison, hat er den besten Punkt ist mit 1,44 vor dem Seane mit 1,42. Also alles richtig gemacht im FC Basel.
Dominik, man muss sagen, wenn man das Spiel sieht, FCB gegen Servette, das, was ich gesehen habe, ich habe das meiste davon live gesehen, ich habe das, es war sehr, sehr trostlos von beiden. Also es war wirklich...
Ja, es war so ein typischer Second-Screen-Match. Ne?
Es ist wirklich schwer, das Handy nicht in die Hand zu nehmen bei so einem Spiel. Ganz absolut, schwer.
Ja.
Also es, wirklich, also es ist überraschend, wie wenig Tempo, wie wenig Ideen, wie uninspiriert. Also es trifft auf Servet noch mehr zu als auf den FCB, aber es ist wirklich erschreckend, wie lahm das Spiel war.
Ja, und er hat es irgendwie herzig gefunden, der Joel Mahl im Interview bei Blue hat sich ja wirklich geärgert, überhaupt nicht können erklären, wie man so ein Match kann verlieren kann. Und ein Stück weit konnte ich sogar nachfühlen mit ihm. Also ich meine, all die drei Goal von Basel, gut, das letzte jetzt von Metinho ist sehr schön, aber die sind ja überhaupt nicht zwingend. Dreimal nach Corner, dreimal kommt er in den Rückraum, dreimal geht er rein. Ja, es ist wirklich so ein Match, also wo als Servet doch kannst gewinnen oder zwingst den Punkt holen.
Ja, und ich meine, das zweite Gegengol ist ja schon klasse, oder? Also, ich meine, ich glaube, der Rouillet hat das Gefühl, der geht nebendurch. Also, der könnte das doch der klären. Also, ich glaube, nicht, er verfehlt, denn er hebt aber, wirklich
aber,
zurück.
Dafür steht er mal genau vor,
ja, gleichzeitig
vor der Aussicht. Also, ja, nein, es ist wirklich ziemlich ein langweiliger Match gewesen. Und darum bin ich auch froh gewesen, dass neben dem Spektakel von der Allmende, oder von, wie heisst das Stadion dort hin, Swissport Arena, abgelaufen ist, muss ich sagen.
Wobei eben, also, ich sage, die erste Halbzeit ist wirklich, habe ich auch sehr schlimm gefunden. Die zweite ist etwas besser gewesen, sicher vom FCB.
Die Erwartungen gehen halt immer weiter runter.
Ja, klar, die Erwartungen sind tiefer als auch schon. Und dann frage ich mich aber gleich auch, also ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, sind ja eigentlich drei Gegengol aus der gleichen Position nach einem Eckball. Mhm. Es sind, glaube ich, alles Eckball, oder? Und stellst du dann nicht spätestens so nach dem zweite Gegengol noch ein bisschen anders dich auf in so einer Situation. Das heisst nicht, dass sie dann wieder von dort aus 18, 20 Meter...
Also du würdest alle Leute aus dem Strafraum abziehen.
Nicht alle,
nein. Aber einfach mal den Rücken
und
den
Rücken. Aber so einen noch dazu tun dort. Also.
Aber schön habe ich eine Frage gefunden nach dem Match an Lichtsteiner in einem Fernsehsender, ob die Leistung seinen Vorstellungen näher komme. Dann muss ich sagen, dann hätte ich den Lichtsteiner also schon sehr bescheidene Vorstellungen.
Also hat er gesagt, sie käme nach, oder? Okay.
Nein, er ist gefragt worden.
Ja, ja.
Ups, ja, was seine hat er Vorstellungen gesagt? Nach.
Das musst du jetzt auch noch auflösen.
Sie haben noch viel Arbeit vor sich. Ja.
Es ist auf jeden Fall so, dass das erste Tor von Metinho nach einem Freistoß fällt. Aber ja, es sind drei Standardsituationen.
Das erste ist ein Freistoß gesehen. Ja.
Und Olli, in der letzten Woche haben unsere Kollegen vom Blick geschrieben, dass der Nachfolger im Tor des FCB, der Nachfolger für Marvin Hitz, offenbar gefunden sein soll, beziehungsweise der erste Kandidat soll Jonas Omlin sein. Hast du das Gefühl, das wäre, wenn es so kommt, eine gute Wahl?
Ich hatte schon als heißesten Kandidat gehabt, gerade wo bekannt worden ist, dass der Hitz nicht zurücktritt, sondern beim FCB aufhört. Zurücktreten ist er bis jetzt, oder bekannt gegeben, dass er zurücktritt, hat er ja bis jetzt nicht. Einfach weil vieles passt, so altersmäßig, Vergangenheit, Situation in Gladbach. Ja, habe ich das Gefühl gehabt, das müsste eigentlich, wenn immer davon ausgehen, dass das mit dem Sommer nicht wird passieren, müsste eigentlich die erste Wahl sein.
Kannst du mir sagen, mit welchem Leistungsausweis der Omlin soll jetzt plötzlich so der absolute Favorit sein? Kannst du mir das erklären?
Ja, gut,
er ist abgesehen von ihm auch noch saumässig teuer. Er hat Bundesliga-Lohn. Oder?
Ja, aber er hat nicht eine Situation, wo er
nein, ja, klar, aber nicht
eine super Verhandlungsposition hat.
Aber wenn einer kommt mit 3 Millionen Euro?
Ja, aber er war ja beim Hitz gleich gewesen. Und da hast du genau gleiche Fragen können stellen. Er hat auch nicht wahnsinnig viel gespielt zuletzt. Also.
Aber der Hitz ist im Gegensatz zum Omlin ist der Hitz ist mental stark. Und ich denke, so, wenn ich den Omlin wahrnehme, ist jetzt mental nicht gerade unbedingt ein super Reis.
Ja gut, aber irgendwie ist er ja ins Ausland gekommen. Ich meine, im FCB damals ist er
aber
definitiv
stark. Aber er ist jetzt ziemlich abgeschifft.
Das schon, aber ich meine, er war in Gladbach ist er auch noch Captain gewesen. Ja, Zeit lang, das ist jetzt auch nicht einfach so, ja, Thomas. Ja. Also wäre für mich auch ein plausibler Transfer.
Was für mich dagegen spricht, ich habe es nachgeguckt, also er hat verletzungsbedingt der 73 Spiele verpasst und 111 gemacht, seit er den FCB verlassen hat. Also das ist schon besonders für einen Torhüter eine hohe Zahl. Viel,
das ist ja so. Aber trotzdem, mein eben Schweizer Vorteil, das ist ja dazu was Thema gewesen beim, wie der geheissen, sagen wir es?
Heinz Lindner,
genau. Was ich gefunden habe, sie wollen unbedingt die Position mit einem Schweizer besetzen. Es gibt genug gute Schweizer Goalies. Und von dort her passt das schon. Ob es dann wirklich auch finanziell passt und entsprechend stand, wird man sehen.
Olli, das Basler Stadion hat gestern Geburtstag gefeiert. ist 25 Jahre alt geworden, genau auf den Tag. Hast du irgendwelche Spiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die du da in dem Stadion erlebt hast?
Ja gut, das wäre natürlich eine lange Liste. Oder?
Ja, es reicht, wenn du die oberen Einträge von der Liste nimmst und nicht die ersten 30.
Ja, also Celtic auf dem Weg in die Champions League 2000 und...
Ace.
Zwei.
Zwei. 2002.
Danke immer noch vielmal an Chris Sutton,
genau, selbstverständlich. Genau, Chris Sutton am Pfosten vorbei, irgendwie, was ist es noch, 89.
Ja, 90. Ganz kurz vor Schluss auf alle Fälle, so. Ja.
Und in dieser Kampagne dann natürlich das 3-3 gegen Liverpool, wo einfach das Feeling, das du da hast, wo es zur Pause 3-0 steht. Ich meine, es ist dann auch eng am Schluss, dort es darf nicht mehr viel länger gehen. Aber das ist unbeschreiblich gewesen. Also du hast wirklich das Gefühl gehabt, ich bin dort als Zuschauer gewesen. Da haben sich die Leute nachher angeschaut in der Gang, in dieser Pause, und alle so, also es war einfach so ungläubige Staunen gewesen. Aber eben, die Liste könnte jetzt natürlich noch beliebig fortsetzen. Speziell war auch ein Moment gewesen, wo wir zusammen erlebt haben, wo die Greenpeace-Aktivisten vom Dach oben runtergekommen sind im Spiel gegen Schalke, wenn es mir recht ist.
Den habe ich mir aufgeschrieben, 2030. Ich weiß noch, wie wir vor dem Anpfiff gesessen haben und nach oben geguckt haben und gedacht, was machen eigentlich die komischen Menschen in den orangen Overalls auf dem Stadiondach? Und kurz danach war das Spiel dann unterbrochen.
Und denkwürdig war ja, wo wir es grünen Donnerstag, wo wir den David Tage getroffen haben zum Interview und er als Mitaktionär keinen Schlüssel und keinen Zugang ins Stadion hatte, in das Jockeli, das er ja eigentlich mit besessen hat, durch irgendwie 10%.
Thomas, was hast du für besondere Erinnerungen ans Basler Stadion?
Ja, beispielsweise so ein Match gegen Liverpool, selbstverständlich. Es hat natürlich auch Länderspiele gegeben, wo die Nationalmannschaft, die Europameisterschaft, das Regenspiel gegen die Türkei, wo der Hakan Yakin, glaube ich, aus 15 cm den Böllen nicht ins Goal bringt, weil es so eine Pfütze hatte. Es hat dort unglaublich oben runter. Also absolute Sinnflut gewesen. Es hat auch ein Länderspiel gegeben, wo man sich qualifiziert hat für die WM in Afrika. Und die Leute sind unzufrieden gewesen mit dem Leistung. Gegen Israel war das gewesen. Es hat ein Match gegeben, wo die Barrage gegen Nordirland, wo der Haris Seferovic auspfiffen worden ist vom eigenen Publikum, obwohl man sich dann dort für, was ist es? Die EM, glaube ich, dann gewesen, die EM16 qualifiziert hat. Aber natürlich das über überragende Ereignis.
Überstrahlend.
Ja, das ist halt der 13. Mai 2006, das Spiel Basel gegen Zürich. Mit dem Philipp Beskos im Goal in der 93. Minute, wo Zürich das erste Mal nach 24 Jahren wieder Meister wird. Und nachher vor allem halt dann einfach die absolut üblen Szenen auf dem Platz. Das ist schon, ja, das ist Nummer eins im Prinzip. Also mit, natürlich mit sehr viel Negativität behaftet, aber halt schon, ja,
es prägt. Ja, auch mit sehr viel Positivität, wenn es um FCZ geht.
Wenn es um den FCZ geht, ja.
Aber bist du im Stadion gewesen bei dem Match?
Oder? Ja, ja.
Eben, du bist, glaube ich, der Einzige von uns, der im Stadion war bei dem Match.
Wo dann der Christian Gross an der Pressekonferenz nach dem Match sagt, Basler Fans lobt, wie die gut sind, und draussen dran hörst es, wie sie rachen und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Christian, das meinst du jetzt nicht ernst. Und dann hat es wirklich ernst gemeint, weil er ist derart in seinem... Er ist ein Mensch, der unglaublich kann in einem Tunnel rein sein. Und links, was links und rechts ist, kann 10 cm weg sein, ist schon ausblendet. Also der hat gar nicht richtig mitbekommen. Oder er hat gar nicht bekommen, was passiert ist. Oder? Er weiss dafür immer noch, dass der Nerv der Einwurf viel zu weit vorne ausgeführt hat, der zum Goal führt, zum 2-1. Aber das ist so absurd gewesen, alles. Deshalb, ja, das ist 13. Mai 2006. Ja,
und für ihn natürlich ein extrem bitterer Moment, unabhängig von dem, was dann nachher noch passiert
ist. Ja, natürlich. Ich meine, sie haben ja schon die Meisterliebe gehabt. Frau Wöhre beispielsweise an der Seitenlinie.
Dominik, jetzt haben wir schon ungefähr 54 Spiele aufgezählt. Hast du trotzdem noch eins, oder...
Ja, ich heiße. Es ist eigentlich nicht mit dem Fußball verbunden, wobei der Fußball schon grossartig war, was wir gesehen haben. Und zwar war das im Herbst 08 und ich weiss, dass es dann war, weil es die letzte Woche war, bevor ich Terras musste. Also irgendwie eine kalte Oktobernacht. Mittwochabend nehme ich an, der Dienstagabend. Und es hat wirklich schon extrem geschifft vor dem Match. Und ich weiss schon, ich hatte nasse Socken gehabt. Beim Matchbeginn, was jetzt auch nicht so angenehm ist für 90 Minuten drauf. Ich weiss noch, ich habe die Socken abgezogen, ich bin barfuß dort im St. Jakob gehockt, dass es ein bisschen angenehmer ist. Das war wirklich barfuß angenehm gewesen. Fußball war grossartig, es war das grosse Barcelona mit Messi, mit Xavi, mit Iniesta, mit dem Guardiola als Jungtrainer, wenn ich mich nicht täusche, auf der Bank. Und wir haben es aber dann wirklich geschafft, ich weiss nicht, ob es das Mikro noch gibt, ich glaube, es war richtig Dreispitz rauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir haben dort das Auto parkiert. Und zwar oben auf dem Dach. Und wir haben irgendwie so am Abend, um 12 Uhr war es auch, zurückgekommen. Und haben wir auf das Dach gehen, unser Auto geholt. Haben gemerkt, wir kommen da gar nicht mehr raus. Also es ist wie zu gewesen. Und haben wir da müssen das Nummer wählen. Und irgendwie eineinhalb Stunden später oder zwei Stunden später ist dann mal so eine Security gekommen und hat uns rausgelassen. Dann sind wir irgendwie morgen um 3:30, 4:00 im Bern gewesen.
Bist du Auto gefahren?
Ich bin Auto gefahren, nein, ich bin hinten drin. Ja,
barfuß wäre sicher schwierig.
Ich glaube, ich konnte noch schlafen, weil irgendwie um 6, 7 und dann wieder müssen arbeiten musste. Ja.
Also, wenn ihr auch noch Erinnerungen habt an Spiele im Basler Stadion, ob als FCB-Fan oder als Auswärtsfan, schreibt es in die Kommentare bei Spotify. Und damit sind wir am Ende der 334. Ausgabe der dritten Halbzeit. Wenn ihr noch Fragen habt, Anmerkungen, Musikwünsche für nächste Woche, dann schreibt mir eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch. Und ihr könnt immer noch gerne für uns abstimmen beim Publikumspreis der Swiss Podcast Awards. Wir schmeißen euch den Link in die Shownotes. Und damit verabschieden wir uns für heute mit einem Lied mit dem Titel Schnee, Schnee, Schnee von Fatima Dunn. Weil ein Spiel, was wir jetzt nicht besprochen haben, was daran nicht, dass es nicht stattgefunden hat, nämlich St. Gallen und Lugano, das wird morgen am Dienstag nachgeholt. Und damit danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis nächsten Montag.
Und Fee, lach's nicht hinder, lach's nicht feiern und vermühren jede Tiere. Deckel eben.